Wenn Sie rausgehen außerhalb der Region, die Menschen fragen, es hat eigentlich fast jeder eine Vorstellung von Köln. Nicht jeder die gleiche, aber jeder hat zunächst mal eine. Und das Schöne ist, der Großteil davon ist positiv konnotiert.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Während Sie vielleicht in diesen Tagen zum Sommerurlaub aufbrechen oder gerade zurückkehren, ist umgekehrt Köln das Ziel für viele, viele Gäste. Sogar im vergangenen Jahr, über dem noch ein tiefer Corona-Schatten lag, kamen 1,5 Millionen Besucher nach Köln. Als Geschäftsführer von Köln Tourismus arbeitet Jürgen Amann daran, dass es wieder etwas mehr Gäste werden. Vor allem aber arbeitet er daran, dass die richtigen Gäste in Zukunft den Weg an den Dom finden. Egal ob auf einem Business-Trip oder als Tourist. Wie das gelingen soll und warum er selbst überhaupt 2020 von Dresden nach Köln gewechselt ist, erzählt er im Podcast. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße ganz herzlich Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer von Köln Tourismus. Schönen guten Tag, Herr Amann.
Vielen Dank, Herr Heckel. Einen schönen guten Tag auch Ihnen.
Schön, dass Sie da sind. Ich frage alle meine Gäste zum Beginn einmal nach Ihrem Lieblingsort in der Stadt. Und da bin ich natürlich bei Ihnen ganz besonders gespannt, was oder wo der denn ist.
Mein Lieblingsort, ja, das ist leider relativ wenig spektakulär. Ich kam ja im Februar 2020 nach Köln und da war ja nach 6 Wochen erstmal nicht mehr viel mit Auswärtstermine und irgendwas anders anschauen. Also insofern, ich habe mich ganz gut eingefunden, glaube ich, am Kardinal-Höffner-Platz in unserem Gebäude, ja. Das ja sensationell liegt, eigentlich mitten im Zentrum des Universums. Und ich konnte von meinem Bürofenster aus wunderbar auf den Dom schauen. Das flasht mich nach 2,5 Jahren noch immer. Und wenn ich noch einen zweiten Lieblingsplatz benennen dürfte, das ist sicherlich das Stadion. Ja. Ich bin passionierter Fußballfan, habe mir irgendwann meinen Trainerschein angeeignet für Jugendfußball und so. Ja. Und ich bin sehr gern hier im Rhein-Energie-Stadion und schaue mir hier den ruhmreichen FC an.
Dann Südkurve, oder?
Tatsächlich, ich bin ganz ehrlich, mein Herz schlägt tatsächlich emotional für einen anderen Verein. Okay. Aber ich sympathisiere für einen FC. Sie wissen das ja, Herr Heckel, Ihren Verein können Sie ja nicht aussuchen. Der wird Ihnen ja gegeben, das wissen wir ja seit Nick Hornby. Und ich hänge halt leider dem FC Ingolstadt an. Ja. Ich bin dort aufgewachsen und seitdem komme ich da nicht mehr raus aus der Nummer. Aber ich bin ganz gerne, ja, auch mal Stehplatz, aber in aller Regel ein Sitzplatz, so gegengerade, das ist so mein
ja. Platz. Ja, also Kardinal-Höffner-Platz in der Innenstadt und das Stadion in Müngersdorf. Auf der anderen Seite in den 2,5 Jahren jetzt hier in der Stadt, was wäre denn aus Ihrer Sicht ein Ort mit besonders großem Verbesserungsbedarf?
Besonders großer Verbesserungsbedarf. Also ich sehe Köln eigentlich an vielen Stellen sehr, sehr schön aufgestellt. Mir gefällt Köln. Köln ist sicherlich keine Schönheit auf den ersten Blick, aber die Menschen sind es, die es ausmachen, das Lebensgefühl. Ne? Sie gehen hier durch die Straßen, sie sind relativ schnell Teil des Ganzen. Ich war ja auch schon als Tourist in Köln, bevor ich hier beruflich angefangen habe und bin dort im belgischen Viertel gelandet und ich war sofort Teil der Szenerie. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist auch nachhaltig in meinem Gedächtnis geblieben. Wenn Sie mich wirklich nach einem Ort fragen, wo ich glaube, wo man mal anpacken könnte, das ist für mich so ein bisschen die Trankgasse, dieses ganze Thema um den Hauptbahnhof auf der rückwärtigen Seite mit dem Musical Dome. Ich glaube, ein Filetstück dieser Art mitten im Herzen einer großen Stadt, einer Millionenstadt mit Reihen und Blick auf den Dom, das könnte man vielleicht nur optimieren vom äußeren Erscheinungsbild her.
Ja, genau, auf die Details sozusagen des touristischen Lebens kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich würde ganz gerne einmal noch auch Ihren Weg so ein bisschen verstehen. Ich hatte gesehen, Wirtschaftswissenschaften und Geografie im Studium, Eichstätt-Ingolstadt und dann noch eine Promotion ja tatsächlich. Wie kommt man dann aus der Wissenschaft in die Welt des Destinationsmanagements, Tourismusmanagements?
Das ist, ich möchte nicht sagen wie die Jungfrau zum Kind, also ganz so spektakulär war es nicht, aber ich habe meine Promotion an der Universität in Eichstätt-Ingolstadt gemacht und dort war beim Lehrstuhl Kulturgeografie von Hans Hopfinger Schwerpunkt Tourismus in der Ausbildung. Und wie das ja oftmals so ist an einer Hochschule, man wird als Assistent, als wissenschaftlicher Mitarbeiter gerne mal zu den Veranstaltungen geschickt, die der Chef nicht wahrnehmen kann, aus welchen Gründen auch immer. Und auf diese Weise wurde ich quasi in die Lehre eingebunden. Und ich habe da angehende Touristiker dann auch ausgebildet. Da habe ich so Feuer gefangen für das Thema Tourismus. Meine Doktorarbeit selbst hat eigentlich mit Tourismus relativ wenig zu tun gehabt. Zunächst mal, ich habe deutsch-arabische Unternehmensbeziehungen, am Beispiel Syrien, untersucht, habe da zwischen 2000 und 2005 insgesamt ein Jahr in Syrien verbracht. Und Syrien ist ein wunderschönes Reiseland gewesen zu der Zeit. Kurze Distanzen, wirklich herausragende Sehenswürdigkeiten von einer Küste am Mittelmeer über eine fast aride Steppe war eigentlich alles geboten. Und ich habe dann auch Exkursionen mit begleiten dürfen, mit vorbereiten dürfen. Und das waren dann die Schritte, die mir ein bisschen so dazu gebracht haben, von meinem ursprünglichen Berufswunsch, der wäre so in der Außenwirtschaftsförderung gewesen, Außenhandelskammer oder sowas, ein bisschen abzuweichen und dann doch zunächst einmal in Ingolstadt anzufangen im touristischen Destinationsmanagement. Und von dort aus hat mich dann mein Weg weitergeführt nach Dresden. Ich habe dann dort die Dresden Marketinggesellschaft leiten dürfen, bis ich dann angesprochen wurde, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Köln Tourismus als Geschäftsführer zu übernehmen.
Was war dein erster Gedanke?
Boah, geil.
Tatsächlich?
Also man muss mal sagen, Köln hat natürlich schon einen wahnsinnig tollen Ruf, eine starke Stadtmarke. Dresden ist in der Top 10 der deutschen Tourismusdestinationen, aber Köln ist einfach in der Top 5. Und wenn man es vielleicht mit dem Sportlichen nochmal ein bisschen beschreibt, Dresden ist sicherlich ein Europa-League-Kandidat, aber Köln ist ein Champions-League-Aspirant. Ja. Vielleicht nicht unbedingt mit dem FC, heute nochmal ein bisschen flach. Schauen wir uns mal an, wie der sich heuer schlägt im Conference Cup, in der Conference League. Aber ich denke grundsätzlich, ja, die Struktur hier im Tourismus, viertgrößte Stadt Deutschlands, die Projekte, die ja geplant sind, Köln hat ein wahnsinnig großes Potenzial. Und als Geschäftsführer von Köln Tourismus da für die Erschließung dieses Potenzials einen Beitrag leisten zu können, das war für mich wirklich relativ schnell eine sehr reizvolle Herausforderung.
Und wie erarbeitet man sich so eine Stadt? Sie haben auch schon gesagt, sozusagen als Tourist waren Sie natürlich schon mal hier auch vielleicht, aber wie versucht man dann so beruflich ein Gefühl zu kriegen für eine Stadt, für die man dann in einer gewissen Art und Weise auch verantwortlich ist?
Also in meinem Fall war es so, dass ich sehr viele Gespräche geführt habe mit Leuten aus meinem Bekanntenkreis, von denen ich wusste, die waren schon öfter mal in Köln. Und ich habe die gefragt, was für die das Faszinierende ist. Einfach einmal, um einen Eindruck zu bekommen, ob ich mit meiner Einschätzung gut liege oder vielleicht da eine relativ exklusive Einzelmeinung habe. Und dann hat man natürlich schon auch sowas, ich bin ja mittlerweile auch schon 15 Jahre im touristischen Destinationsmanagement, man kriegt einen gewissen professionellen Blick. Und dann schaut man sich mal die Tourismusstruktur an von Köln, stellt fest, das ist ein sehr heterogener Mix zwischen Geschäftsreisen, promotablen Geschäftsreisen, klassischen Geschäftsreisen und Freizeitgästen. Dann schaut man sich die Märkte an, dann stellt man fest, Köln hat mit 35% Auslandsanteil an den Übernachtungen auch hier eine sehr krisenresistente Struktur. Hört sich jetzt natürlich vor dem Hintergrund Corona nicht mehr sehr plausibel an, aber ich sage mal, für 99% aller Krisen wäre immer gewappnet gewesen in Köln. Ja, Branchenkrisen, Wirtschaftskrisen, Länderkrisen wäre immer gut gewappnet gewesen in Köln. Und dann schaut man sich, was ist denn eigentlich geplant? Was ist denn der Zugang? Und dann stellt man fest, in Köln plant man mit Confex, eines der größten Kongresszentren Europas, fußläufige Entfernung zum Stadtzentrum. Eigener ICE-Bahnhof direkt vor der Haustür. Wo hat man das sonst noch in Deutschland? Nirgendwo. In Europa an ganz wenigen Orten. Und dann kann man natürlich abschätzen, dass da Potenzial ist, das sich bietet. Und dann letzten Endes kommt es natürlich auch nur auf den Mikrokosmos darauf an. Wie ist das Unternehmen? Wie sind die Rahmenbedingungen? Und ich habe das alles mir angesehen und habe dann auch festgestellt, das ist was für mich. Ja.
Okay. Jetzt sozusagen, um den ganz großen Blick mal drauf zu machen, was hat Köln denn für ein Image in der Welt? Und dann auf der anderen Seite, wie kann man es auch kann man das Image von Köln in die Welt hinaustragen?
Also Herr Heckel, Köln hat eine ganz, ganz starke Stadtmarke. Wenn Sie rausgehen außerhalb der Region, die Menschen fragen, es hat eigentlich fast jeder eine Vorstellung von Köln. Nicht jeder die gleiche, aber jeder hat zunächst mal eine. Und das Schöne ist, der Großteil davon ist positiv konnotiert. Ja, es sind natürlich die großen Imageträger wie der Karneval, das Kölsch, die rheinische Lebensart. Natürlich sind es Sachen, die prägen die Wahrnehmung. Und mit den Menschen, wenn sie sprechen, die schon mal in Köln waren, dann loben die alle das Lebensgefühl, diese Offenheit, die man hier spürt, auf Schritt und Tritt. Auch das Kreative, das Bunte, das Flexible. Ja? Also Köln ist eine starke Stadtmarke und man kann es sicherlich für die Zwecke der Tourismusentwicklung noch in Wert setzen und stärker noch profilieren.
Sie hatten gerade die Krisenresistenz angesprochen, die für 99% der Krisen gültig gewesen wäre wahrscheinlich. Jetzt haben Sie Anfang 2020 begonnen und eben etwa 3 Monate später kam sozusagen der Lockdown und auch die Unsicherheiten oder Unwägbarkeiten von Corona. Wie hat speziell der Tourismus das weggesteckt? Wie ist er durch diese Phase gekommen?
Also, Herr Kleber, ich bin ja aufgewachsen in einer Region, da sagt man schon Fasching und nicht Karneval. Ja, das ist jetzt ja auch wie ein Vorort von München. Dort ist Karneval eigentlich kein großer Anlass. Ich kam dann in eine Region, Dresden, Sachsen, da ist Karneval noch weniger Anlass zu feiern. Und dann kam ich nach Köln und sofort im Februar von 0 auf 100. Ja. Also innerhalb der ersten 3 Wochen, da war ich bei der Kölschen Rundschau. Wir hatten selbst unseren Rosenmontags-Event, haben den Zoch angeschaut. Ich war sofort mittendrin, man hatte viele Kontakte geknüpft, man hatte gesagt, okay, jetzt treffen wir uns dann mal nochmal unter 4 Augen, tauschen uns ein bisschen näher aus. Und dann nach 6 Wochen eigentlich von 100 auf 0. Ja, Corona hat den Tourismus, man kann sagen, völlig zum Erliegen gebracht. Es war ja dann Lockdown, touristische Reisen waren ja weitestgehend untersagt, mit Ausnahmen von systemrelevanten Geschäftsreisen. Und da haben wir rückblickend halt, wenn man es positiv formulieren will, viel Zeit am Schreibtisch verbracht. Die Außentermine waren erst einmal gestrichen. Man konnte sich sehr intensiv auseinandersetzen mit dem Unternehmen selbst. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt mit den Kolleginnen und Kollegen bei Köln Tourismus, was mir übrigens auch geholfen hat, nur mehr ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Mhm. Ich habe mich da über ganz profane Dinge unterhalten, ja, wo die Menschen wohnen, wo sie zur Schule gegangen sind, wie sie selbst auch Köln sehen, wo sie selbst Optimierungsbedarf sehen, um mir einfach da auch nochmal Meinungen einzuholen und mein Bild von Köln ein Stück weit abzurunden. Ja, also Lockdown ab März 2020 und dann haben wir eigentlich relativ rasch gewusst, es wird nicht mehr so, wie es war. Der Tourismus kommt zurück, das hat sich ja immer wieder gezeigt und das sehen wir ja jetzt momentan auch, aber er wird ein anderes Gesicht haben, andere Struktur. Er wird sie zunächst einmal vor allen Dingen aus den Nahmärkten speisen, wir werden sehr viele Tagesbesucher haben. Und entsprechend haben wir unseren bereits vorgefertigten Aktionsplan genommen, wie er war, und haben ihn einfach in die Tonne gekloppt und haben ihn komplett neu aufgestellt mit Blick auf Krisenmanagement. Im freizeittouristischen Bereich, da war klar, da können wir natürlich, wenn die Sommermonate kommen, wenn es wärmer wird, wenn der Lockdown nachlässt, können wir da relativ schnell wieder, ich sage einmal, easy Credits einfahren, ja, schnelle Erfolge wieder erzielen, was uns dann Gott sei Dank auch gelungen ist. Und im Geschäftsreisebereich brauchen wir ein bisschen einen längeren Atem. Da brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Also wir haben dann unser Convention-Büro, das eigentlich sehr, sehr stark auf Marketing-Aspekte ausgerichtet war, haben wir dann mehr und mehr zum Informationshub gemacht. Ja, haben uns immer die aktuellen Corona-Schutzverordnungen angeschaut und haben dann die Erkenntnisse daraus an unser Branchenpartner transferiert. Und das war so das Erste, was so passiert ist, ja, in den ersten anderthalb Jahren, kann man sagen. Mittlerweile wissen wir ein bisschen besser, wohin der Zug gehen wird. Es ist nichts aufgeploppt mit Corona, was vollkommen neu war. Okay. Aber ganz viele Teilaspekte haben einen Booster erlebt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Digitalisierung. Mit einem Mal war es eben wichtig, auf Informationsquellen und Informationsmedien zu setzen, die nicht haptisch in der Hand gehalten wurden, sondern auf dem eigenen mobilen Device erschienen sind. Dann das Thema Nachhaltigkeit, ja, schon lange in aller Munde. Es wurde schon lange über Inlandsflüge diskutiert, es wurde schon lange über motorisierten Individualverkehr diskutiert, aber jetzt auf einmal wurden ein Schritt in die Richtung ergriffen von vielen Kommunen, was Köln ja jetzt auch macht mit der Ausweisung von Fahrradspuren, zum Beispiel auf den Ringen. Andere Städte haben es noch viel radikaler gemacht, Brüssel beispielsweise, die ja ganze Straßen zu Fahrradstraßen umdeklariert haben. Aber auch im Bewusstsein, glaube ich, im Bewusstsein der Gäste und der potenziellen Besucherinnen und Besucher vor allen Dingen. Mhm. Und das hat uns natürlich schon auch ein Stück weit zu einer strategisch-konzeptionellen Neuausrichtung dann damit begleitet. Ja.
Lassen Sie uns da gerne auf die einzelnen Themen nochmal genauer eingehen, also was Digitalisierung, was Nachhaltigkeit angeht. Vielleicht einmal so ein bisschen, ich hatte, glaube ich, was die aktuellen Zahlen aus Ihrem Hause auch quasi anging, sozusagen an sich, glaube ich, ein ganz guter Sommer, aber wir sind, glaube ich, trotzdem bei der Wertschöpfung erst so bei 2/3 des Vorkrisenniveaus letztendlich. Also wie ist die Stadt quasi aus der Krise zurückgekehrt, wenn man davon jetzt sprechen kann?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also als 22 sind wir eigentlich ganz gut aus den Startlöchern gekommen. Das Frühjahr war dann auch wieder der Startpunkt für die Messen und so weiter. Anuga Foodtech, wunderbar gelaufen. Aber man muss natürlich schon sagen, wir hinken rein quantitativ den Zahlen von vor der Krise natürlich schon noch nach. Aktuell, also wir haben immer die Zahlen mit einem Timelag von 2 Monaten vom Statistischen Landesamt, aktuell liegen wir noch circa 20-30% hinter Vorkrisenniveau. Was aber schon, und da möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was schon interessant ist, wir erleben einen Strukturwandel innerhalb der Gäste. Ja. Ja. Nach wie vor sind Städte natürlich große Besuchermagneten. Auf engstem Raum ein reichhaltiges Angebot und da hat Köln ja wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Und die Gäste frequentieren dieses Angebot auch wieder gerne. Aber vielleicht muss man da auch die Paradigmen der Tourismusentwicklung ein bisschen neu stellen. Früher ging es immer um schneller, höher, weiter. Mhm. Jedes Jahr ein neuer Besucherrekord. Vielerorts ist dieses schneller, höher, weiter zu einem gewissen, an ein gewisses Ende gelangt. Ja? Vielleicht brauchen wir nicht mehr Besucher, sondern vielleicht geht es eher darum, die richtigen Besucher für Köln zu begeistern. Und dann stellt sich die Frage, wer sind diese richtigen Besucher?
Und wer sind die?
Diese Frage haben wir uns tatsächlich während Corona ausgiebig gewidmet. Wenn ich sage wir, dann denke ich an die Führungskräfte von Köln Tourismus und unter meiner Beteiligung. Und wir haben einmal ganz genau analysiert, wer kommt denn bisher nach Köln, was sind die Motive? Dann haben wir uns angeschaut, was ist das Angebot? Und zwar nicht nur objektiv die Vielfalt des Angebots nachgezeichnet, sondern auch unter einem komparativen Aspekt. Ja, wo sind wir denn besser als Mitbewerber? Und da kommen wir immer wieder auf die Lebensqualität, auf das Lebensgefühl. Köln ist ein Gefühl. Ich glaube, es gibt wenig Claims von Städten, die es stärker auf den Punkt bringen, als dieses Köln ist ein Gefühl für Köln. Mhm. Und dann haben wir eben das Zielgruppenschema der Sinusmilieus bemüht. Ein Konstrukt der Soziologie der 60er Jahre, relativ gut erforscht, viele werden es kennen. Es gibt mittlerweile auch schon andere Zielgruppen, Segregationsmodelle. Aber im Tourismus sind einfach diese Sinusmilieus momentan das Mittel der Wahl. Und wir haben uns auf die Angehörigen des Milieus der Expeditiven und auf die Angehörigen des Milieus der Postmateriellen letztlich nicht verständigt, sondern wir haben die tatsächlich als passend für Köln erarbeitet. Mhm. Zum einen Postmaterielle, Menschen, die erfolgreich im Beruf sind, zwischen 45, 55 stehen, mit Familie, oftmals in führende Positionen, ein gesellschaftliches Leitmilieu. Die Leute sind kulturinteressiert. Nicht unbedingt Oper, nicht unbedingt die große Hochkultur, sondern eher das, was Köln und das Rheinland auszeichnet. Alltagskultur, ja, der Rhein, die Kulinarik, Museum Ludwig mit seinen herausragenden Ausstellungen, Columba, viele andere wirklich herausragende Einrichtungen, die wir hier finden. Und ich glaube, die können wir wirklich sehr, sehr gut abholen und für Köln begeistern, in Kombination eben mit dem hier herrschenden Lebensgefühl. Mhm. Die zweite Gruppe, die Expeditiven, so die junge, kreative Stadtentdecker-Avantgarde, wahrscheinlich die gesellschaftlichen Leitfiguren der Zukunft, die finden wir heute schon, wenn wir in Ehrenfeld oder im belgischen Viertel unterwegs sind, in den Coworking Spaces, in den Hostels vor Ort, ja, in der Wohngemeinschaft, da finden wir diese Menschen. Und ich glaube, da können wir wirklich den Samen für Köln setzen, der dann später mal Früchte trägt und auch auf andere Ziele, die die Stadt verfolgt, mit einzahlt. Ja. Wir sprechen ja über Wirtschaftsförderung, wenn wir über Tourismusentwicklung sprechen. Und expeditive Postmaterielle, das sind genau die Menschen, die ja überproportional häufig freiberuflich tätig werden oder aber Unternehmen gründen. Also da haben wir dann auch ganz konkrete synergetische Schnittmengen mit der Wirtschaftsförderung.
Das heißt, im Idealfall kommt jemand hier als Tourist hin, ist so begeistert, dass er irgendwann hier zum Studium oder zur Unternehmensgründung zurückkehrt?
Genau so geht's, Herr Heckel. Also ich habe vor unserem Gespräch ja auch gesagt, ich kannte Köln nicht richtig, nur als Tourist. Und ich glaube, Köln kennt man nach 10 Jahren nicht wirklich richtig. Ja. Ja, dafür ist es zu groß, zu reichhaltig. Aber ich hatte eine positive Grundstimmung damals mitgenommen bei meinem Besuch. Ich war damals mit meinen 3 Kindern und meiner Frau in Köln. Und wir haben das ganz normale touristische Standardprogramm gemacht. Dom, auf dem Turm, Zoo, das volle touristische Standardprogramm. Brauhaus natürlich. Aber das ist nachhaltig positiv in meinem Gedächtnis geblieben. Und natürlich dann, wo die Frage kam, könnten Sie sich vorstellen, in Köln den Tourismus zu entwickeln, dann greift man wieder auf diese Erinnerungen zurück und sagt, ja, das könnte ich. Ich könnte Ihnen auch Städte nennen, das wäre absolut nicht vorstellbar. Ja. Weißt du einfach genau das gegenläufige Gefühlsschema da ausgelöst hat, damals ein touristischer Aufenthalt. Und ich glaube schon, dass es da eine Verbindung gibt, nicht in den harten Faktoren. Also völlig klar, Herr Heckel, Sie brauchen natürlich ein Grundstück, Sie brauchen die Infrastruktur, Sie brauchen ein funktionierendes Gemeinwesen. Das haben wir ja in Köln. Wir haben ein funktionierendes ÖPNV, wir haben die Infrastruktur. kann man an vielen Orten natürlich optimieren. Mhm. Wir haben mittlerweile eine gewisse Flächenknappheit, natürlich. Das ist in einer westdeutschen Großstadt, süddeutsch, das ist normal, ja, das ist so. Auch hohe Mieten, natürlich, diese ganzen Einschränkungen, die haben wir, da kann man optimieren, ganz klar. Aber wofür wir natürlich schon einen Beitrag leisten, das ist die Sichtbarmachung der weichen Standardfaktoren. Und am Ende des Tages, die Köpfe, um die es doch heute geht, wenn wir sprechen von Entwicklung einer Stadt zu einer Metropole oder von einer Wirtschaftsförderung, um die Köpfe, um die es da geht, die haben doch heute viele Optionen. Ja? Ja. Die können in München arbeiten, die können in Berlin arbeiten, die können in Hamburg arbeiten. Und das ist schon auch ein Beitrag, den wir leisten, bei den Menschen zu sagen, warum sie nach Köln kommen sollen. Und ich glaube, das können wir mit dieser konzeptionellen Neuorientierung und der zielgruppenorientierten Kommunikation durchaus leisten.
Genau, das wäre die Frage. Also wie oder was kann Köln Tourismus als Unternehmen dann tatsächlich machen, um diese Zielgruppen zu erreichen? Welche Botschaften müssen da ankommen und letztendlich auch über welche Kanäle erreicht man die Expeditiven und die Postmaterialisten?
Also die Zielgruppenstrategie, die wir fahren, die hat nichts Exklusives. Das heißt, die schließt niemanden aus. Das wäre illusorisch zu glauben, dass wir von heute auf morgen die Besucherstruktur, die Kölns komplett verändern könnten. Ja, dafür sind die Budgets zu niedrig. Dafür haben wir nicht die Kommunikationspower, die wir bräuchten. Wir glauben aber an den mittellangfristigen Weg, ja, indem wir eben mit den Themen, die diese beiden genannten Zielgruppen interessieren, auf den Kanälen, die diese Zielgruppen frequentieren, indem wir konsequent die adressieren und ansprechen, zeichnen wir ein Köln-Bild. Entwerfen wir ein Köln-Bild, das bei diesen beiden Milieus, die beide gesellschaftliche Leitmilieus darstellen, die von vielen anderen Milieus teilweise adaptiert und kopiert werden, die da ein positives Image verstärkt. Ja? Und wir satteln dabei auf ein bereits bestehendes Markenimage, das positiv konnotiert ist, wie wir aus vielen Untersuchungen wissen. Untersuchungen, die wir beauftragt haben, aber auch völlig unabhängige Untersuchungen, wie zum Beispiel den Brandmeier Stadtmarkenmonitor, der uns regelmäßig bescheinigt, dass Köln zu den 4 stärksten Stadtmarken in Deutschland zählt. Ja? Und wir haben einfach nur den Fokus ein Stück weit verengt, indem wir sagen, wir kommunizieren ganz gezielt an diese beiden Zielgruppen. Natürlich gibt es viele andere Menschen links und rechts dieser Zielgruppen, denen unsere Kommunikation auch zusagt, die sich auch angesprochen fühlen. Und die sind natürlich auch herzlich willkommen. Aber es geht uns schon wirklich auch um eine strukturelle Entwicklung, langfristig gesehen, in Richtung von Menschen, von Gästen, die zu Köln passen und die auch die Stadt Köln ein Stück weit weiterentwickeln.
Okay. Sie hatten auch angesprochen, dass es sozusagen eher in den quasi Nahbereich gerade geht, also dass vielleicht die Zahl der Gäste eher aus dem näheren Umfeld quasi steigt, als jetzt vielleicht die aus London oder Rom anreisen für ein Wochenende. Welche Auswirkungen hat das für die Stadt und auch für den Tourismus?
Also da würde ich nochmal ganz kurz differenzieren wollen. Also was wir momentan noch erleben, das ist so ein bisschen Periodico Especial, hat Fidel Castro immer gesagt, so ein bisschen eine Sondersituation eben nach Corona. Ja. Die Zahl der Tagesbesucher wird sich auch wieder normalisieren. Die wird auch wieder zurückgehen. Wir haben ja momentan die Situation, dass wir Tagesbesucher haben bis aus Frankfurt, eben weil man halt nicht die große Fernreise macht, sondern sich vielleicht eher in der etwas weiteren Umgebung umschaut.
Ist das 9-Euro-Ticket wahrscheinlich auch hilfreich?
Zum Beispiel auch das, ja. Tagesbesucher aus den Niederlanden, Belgien. Das wird sich ein Stück weit wieder nivellieren und wenn Sie vom britischen Markt sprechen, Großbritannien, das wird tatsächlich auch wieder ein sehr wichtiger Markt für uns werden. Da sehen wir jetzt schon sehr, sehr gute Zeichen und das wird sich auch wieder nach Corona und auch nach Beruhigung der Ukraine-Krise, wird sich das ein Stück weit wieder normalisieren. Ich sage einmal, wir werden wahrscheinlich attraktiver noch als in der Vergangenheit für den europäischen Markt. Das heißt nicht, dass US-Amerikaner nicht mehr kommen. Um Gottes Willen, auch die werden, sobald es wieder möglich ist, wieder verstärkt nach Köln reisen. Aber ich denke schon, dass wir vor der Diskussion Nachhaltigkeit und so weiter halt einfach bestimmte Benefits aufweisen, die uns prädestinieren für viele Teile Europas als Kurzurlaubsziel. Wir werden sicherlich nicht das Ziel für die Haupturlaubsreise. 14 Tage Köln, das wird eher die Ausnahme bleiben, ja. Aber so mal ein verlängertes Wochenende, 3-4 Tage nach Köln, das können Sie problemlos von Brüssel, von Amsterdam, von Paris, ab 2024 von London aus machen. Und das ist ja im Sinne der Nachhaltigkeit eigentlich ein sehr positiver Ansatz. Mhm. Ja. Wir haben heute schon innerhalb der deutschen Städte den größten Anteil von Gästen, die mit der Bahn anreisen. Okay. Jeder zweite Köln-Besucher reist mit der Bahn nach Köln. Ja? Also wir haben da schon den Fuß in der Tür.
Das ist sozusagen, weil das so gut angebunden ist oder weil dem Flughafen die richtigen Ziele fehlen?
Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine polemische Frage. Nee, das ist natürlich in erster Linie aufgrund der positiven Anbindung. Ja. Ja? Wir sind halt hier eingebunden ins europäische Fernbahnnetz. Sie sind ein Knotenpunkt Deutschlands hier. Wir haben ja eigentlich zwei ICE-Bahnhöfe, wenn man so will, ja, mit Deutz für die Geschäftsreisenden und dem Hauptbahnhof für die Freizeitgäste. Man kommt übrigens auch vom Frankfurter Flughafen innerhalb von 60, 65 Minuten nach Köln. Der Kollege Böse von der Messe hat das letzte Mal gesagt, man ist schneller vom Flughafen in Frankfurt am Messegelände Köln wie am Messegelände Frankfurt. Mhm. Ja, das finde ich auch ganz spannend. Ja. Mhm. Das hat man da noch gar nicht so auf der Agenda, aber das ist tatsächlich so. Also de facto, ich habe das dann mal nachgeschaut, das ist wirklich so. Ja. Also ich denke, das ist in erster Linie aufgrund der guten infrastrukturellen Einbindung so. Mhm. Ja. Und das ist ein Asset, mit dem können wir arbeiten, mit dem können wir weitermachen, darauf können wir aufbauen.
Ja, jetzt hatten Sie den Bereich Geschäftsreise schon angesprochen, auch das Cologne Convention Büro, was Teil von Köln Tourismus hier auch ist, und schon ganz am Anfang auch bei Ihrer Bestandsaufnahme ja gesagt, dass Sie sozusagen mit Wohlwollen gesehen hatten, dass es so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen quasi Freizeit- und Geschäftsreisenden hier gibt. Wie steht es denn da um diesen Markt, um die Dienstreisen, die vielleicht durch einen Zoom-Call ersetzt werden, und auch um die Messen, die sich ja gerade noch so ein bisschen finden, in welcher Frequenz und in welchem Volumen sie auch letztendlich wiederkehren?
Also vor der Krise hat man wahrscheinlich eine Struktur von 2/3 Geschäftsreisen, 1/3 Freizeitgäste. Das ist momentan etwas anders. Bei den Geschäftsreisen muss man nochmal differenzieren zwischen den klassischen Geschäftsreisen, die ungefähr die Hälfte, sagt man immer, ausmachen, des gesamten Geschäftsreiseblocks, und den sogenannten promotablen Geschäftsreisen, die machen die andere Hälfte aus. Bei den promotablen Geschäftsreisen, das sind Messebesucher, das sind Kongressgäste, Tagungsgäste, Fort- und Weiterbildungsgäste. Sie wissen, in diese Richtung. Ja. Wir sehen momentan tatsächlich relativ wenige klassische Geschäftsreisen, und da deuten auch alle Zeichen darauf hin, dass die klassischen Geschäftsreisen das Vorkrisenniveau nicht mehr erreichen werden. Wir alle haben jetzt erlebt, 2,5 Jahre lang, dass Zoom funktioniert. Und ob jetzt diese Gewalttour, morgens aufstehen, Flugzeug, eine Stunde Termin in Rom, anschließend wieder zurückfliegen, ob diese Gewalttour tatsächlich sein muss, sei mal dahingestellt. Ja. Auf der anderen Seite, unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, kann ich Ihnen auch sagen, vielleicht waren es wirklich Relikte. Vielleicht ist es auch gut, wenn so eine Geschäftsreisen nicht mehr im vollen Umfang zurückkommen. Was wir auf der anderen Seite bei den promotablen Geschäftsreisen aber erleben, das ist schon eine gewisse Wertstabilität, Wertstabilisierung der Face-to-Face-Meetings. Nach 2 Jahren Zoom, nach 2 Jahren Videocalls, weiß man eigentlich, dass es viel schöner ist, wenn man seine Gegenüber, bei der Tagung, beim Kongress, wirklich unmittelbar vor Augen hat, wenn man noch gemeinsam am Ende ein Bier trinkt oder wenn man vielleicht auch noch in irgendeiner Form sich ein bisschen auseinandersetzt mit der Destination, sei es mit einer Exkursion, was ja oftmals gemacht wird, bei Kongressen beispielsweise, dass sie einfach noch einen Weltmarktführer, wenn sie den zufällig vor Ort haben, noch besichtigen und anschauen. Wir hatten jetzt zum Beispiel im April eine ganz große, also es war numerisch gesehen, quantitativ war es nicht groß, es waren die 100 europaweit führenden Experten der Werkstoffwissenschaften. Die hatten wir hier im Lindner Hotel City Plaza, und die haben natürlich eine Exkursion gemacht zu Unternehmen, die haben natürlich aber auch eine Exkursion gemacht zum Dom und haben Fahrt auf den Rhein gemacht und so, ja. Also die haben sie ganz bewusst in Köln getroffen, weil sie halt einfach die Nähe haben zur Wissenschaft und die Nähe auch zu den entsprechenden Unternehmen. Ja? Und ich glaube, dass das in Kombination mit dem Wert, den Face-to-Face-Meetings haben, ich glaube, dass das dazu führt, dass ein großer Teil des Kongressgeschäfts wieder zurückkommt. Okay. Ja. Ja? Bei den Messen sehe ich es ein bisschen ähnlich. Dort könnte es sein, dass man die Quantitäten vielleicht nicht mehr ganz erreicht, wie es noch vor der Krise war. Da ist es aber aktuell einfach nur zu früh, um das zu sagen. Also es gibt da sehr interessante Ansätze der Kölnmesse. Dort wird man das ganze Jahr digitalen Messeplatz schaffen, der dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr in einen physischen Messeplatz überführt wird für diese Woche. Ja. Und vielleicht gelingt es auch dann, bestimmte regionale Fokusse aufzubrechen. Ja, weil man einfach noch interessanter wird als Place to meet, als Place to be, wo ganz klar ist, dass sie die gesamte Branche aus weiten Teilen der Welt zu bestimmten Zeiten in Köln trifft. Mhm. Aber das muss man noch abwarten. Also da gibt es sehr positive Zeichen in die Richtung, aber das ist noch zu früh, um das abschließend zu beurteilen. Also es könnte tatsächlich schon auch dazu führen, dass am Ende des Tages dieser Teilbereich der promotablen Geschäftsreisen gestärkt aus der Krise hervorgeht,
okay,
und vielleicht auch an Bedeutung gewinnt, auch durch Integration von digitalen Instrumenten.
Ja. Und sozusagen, Sie hatten, glaube ich, am Anfang auch das Convex angesprochen, was entstehen soll. Das heißt, so dieser, sehen Sie sonst andere Arten von Veranstaltungen, von ja, Konferenzen, von ja, so spezifischeren, vielleicht kleineren Formaten, die an Bedeutung gewinnen können oder die Sie auch vielleicht mit befördern können in irgendeiner Art und Weise?
Also zunächst, Convex wird uns tatsächlich größenordnungstechnisch in die europäische Champions League befördern, der Kongressstätte. Mhm. Wir haben dort die Möglichkeit, mit bis zu 4.000 bis 8.000 Menschen Kongresse durchzuführen, in unmittelbarer Nähe zu Ausstellungsflächen, mit Breakout-Räumen und, was ich betone es immer wieder, was eigentlich das schöne Asset ist, fußläufige Entfernung zum Zentrum. Ja. Nach dem letzten Gespräch, 10 Minuten später, sitzen sie bei Gaffel oder bei Früh oder wo auch immer und haben das erste Kölsch in der Hand. Mhm. Ja. Und das ist ja was Schönes, eine Verbindung zur Stadt. Größentechnisch, wenn man es betrachtet, denke ich, dass kleinere Formate, mittelgroße Formate schon auch ein Stück weit eine gute Geschichte erzählen müssen, ja, gutes Storytelling vollziehen müssen, wie wir es vorher gesagt haben mit den Werkstofftechnikern, eben auch den Standard mit einbinden, mit einer Exkursion und so weiter. Da bin ich zuversichtlich, dass die Organisatorinnen und Organisatoren fit sind, das auf die Beine zu stellen, neue Konzepte zu erarbeiten. Auch wir können da mit unserem Convention-Büro natürlich hands-on Unterstützung liefern. Also wer das möchte, ist gerne eingeladen, sich an uns zu wenden. Wir unterstützen da auch natürlich nach Leibeskräften in der Entwicklung derartiger Konzepte. Mhm. Es könnte am Ende des Tages sogar zu einer Renaissance der Destinationen führen. Also wenn die Gesamtzahl aller Veranstaltungstage pro Arbeitnehmer zurückgeht, dann wird er sich besser überlegen, wo er hinfährt.
Ach so, okay.
Das könnte ein positives Ergebnis sein, aber das ist jetzt mal hypothetisch. Ja. Ja. Was sicherlich nicht mehr funktioniert, das ist dieses ganz einfache Wissensvermitteln. Ja. Dieses wirklich von 9 bis 17 Uhr Wissensvermittlung, Frontalbeschallung, da haben wir mittlerweile gelernt, sowas funktioniert über Zoom auch. Mhm. Und da haben auch die Unternehmen vor allen Dingen, die Verbände vor allen Dingen gelernt, dafür muss man keine Reisekosten ausgeben.
Mhm. Ja.
Aber dieses, ich sage mal, menschliche, dieses Netzwerken, diese Kontakte knüpfen, dieser Austausch im Expertenkreis auf Augenhöhe, ich glaube, dass der einfach besser funktioniert beim gemeinsamen persönlichen Zusammentreffen.
Hm. Sie hatten jetzt die kurzen Wege angesprochen, von der Messe bis in die Kölner Innenstadt. Wenn wir auf das Thema Infrastruktur in Köln nochmal so im Größeren gucken, ist man da tatsächlich wunschlos glücklich, wenn man auf die Stadt guckt? Oder wo könnte man so würde man sich aus touristischer Sicht vielleicht auch wünschen, dass noch Verkehr, Wege, Ähnliches besser sein könnten, sein müssten?
Also wir haben vorher über die Erreichbarkeit auf einer Makroebene gesprochen, ja, innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas. Die ist sicherlich gut ausgebaut, aber hier gibt es Optimierungspotenzial. Ja. Der Bahnhof in Deutz ist meiner Meinung nach nicht barrierefrei. Ja, vielleicht müsste man da was tun. Die Pünktlichkeit der Züge, das kann jetzt nicht die Kommune, die Stadt Köln verantworten, aber die Pünktlichkeit der Züge ist etwas, da muss man damit arbeiten. Ja. Die Abfertigung am Flughafen, da muss man optimieren. Und da sind die Leute dran. Aber diese Erreichbarkeit, die muss auch auf einem Mikrolevel funktionieren. Und aus meiner Sicht darf halt da kein Dogma vorherrschen. Es muss schon so sein, dass der Model Split für alle Beteiligten optimiert ist und funktioniert. Wir haben da viele positive Ansätze in Köln und es gibt auch viele, viele innovative Ideen, die muss man jetzt auch konsequent weiterverfolgen. Köln ist im Prinzip vom Zentrum her relativ kompakt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir weite Teile des künftigen innerstädtischen Verkehrs auch mit dem Fahrrad zurücklegen. Mhm. Aber das wird halt nicht für jede Art des Verkehrs funktionieren. Und da bin ich halt schon ein Verfechter von Pragmatismus, von ganzheitlichen Betrachtung des Model Split und nicht von einer dogmatischen Herangehensweise. Ich wünsche mir auch, wenn Sie fragen, was könnte man denn konkret ansetzen, ich wünsche mir auch eine visionäre Lösung für die Ost-West-Achse beispielsweise. Mhm. es gibt da die Möglichkeit oder es bestünde die Möglichkeit, da öffentlichen Raum zu gewinnen, den man vielfältig nutzen kann.
Wenn man es unter die Erde verlegt.
Zum Beispiel, ja. Sie haben jetzt dezidiert nach dem Blick Richtung Touristen oder Ausrichtung der Touristen gefragt. Ich würde da gar nicht differenzieren wollen. Tourismusentwicklung ist im 21. Jahrhundert eine Moderation, ein Abgleich zwischen Bürgerinteressen und Gästeinteressen. Und was den Bürgern gut tut und gut gefällt, wird auch den Gästen gefallen in aller Regel. Wenn wir die richtigen dazu bringen können zu besuchen, und da sind wir ja dabei. Und umgekehrt, ja. Also ich würde da gar nicht mehr so trennen wollen. Und wenn wir jetzt halt über die Gewinnung öffentlichen Raums, über die Umnutzung öffentlichen Raums sprechen, dann ist es natürlich in erster Linie was die Bürger in ihrem täglichen Leben mögen, wovon die profitieren. Und wenn es den Bürgern gefällt, sind die Gäste auch begeistert. Also da bin ich ganz sicher.
Ja. Wie sehen Sie sozusagen auch mit der sozusagen Tourismusbrille auch überhaupt die Entwicklung der Stadt? Ich glaube, viel findet ja doch noch innerhalb der Ringe in der Altstadt statt, vielleicht jetzt noch so ein bisschen mit der Messe verbunden quasi. Gleichzeitig, genau, welche Rolle spielen heutzutage die Fädel, welche auch immer, und welche Rolle kann auch gerade das Rechtsrheinische, in dem ja auch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren viel passieren soll, können die für den Tourismus spielen?
Also die größten städtebaulichen Projekte der Zukunft sind aktuell ja in Mülheim, Oxidel, in Deutz. Da wird sich viel tun. Die Zielgruppen, die wir ansprechen, Postmaterielle und der Expeditive, die suchen das authentische Erlebnis. Die suchen Köln, ursprüngliches Köln. Das fängt auch beim Karneval. Ja. Die möchten sehen, wie die Kölnerinnen und Kölner Karneval feiern. Die kommen nicht zum großen Kickoff auf den Altermarkt oder die kommen auch nicht unbedingt zum Rosenmontagszug, sondern die wollen authentische Erlebnisse. Und in dem Kontext, natürlich gehen diese Menschen ein, die Fädel. Ja. Also wir haben es vorhin am Beispiel der Expeditiven schon mal angesprochen, dass die im Ehrenfeld entdecken, ein bisschen rausgehen aus dem unmittelbaren Domumfeld und sich damit beschäftigen. Und das wird auch passieren in Mülheim. Das wird auch passieren in Deutz. Also wir haben jetzt da angefangen, während der Corona-Phasen erste Videoclips zu drehen, wo wir mal so Stadtführungen highlighten für unsere Social-Media-Kanäle in Mülheim und in etwas außerhalb gelegenen Fädeln. Das haben wir auf der Agenda und das werden wir auch forcieren. Denn am Ende des Tages, Vielfalt im Angebot ist natürlich für Tourismusdestinationen unerlässlich. Es funktioniert nur nicht in der Vermarktung. In der Vermarktung müssen Sie halt die Highlights rausheben. Okay. Da müssen Sie mit den USPs, mit den Alleinstellungsmerkmalen arbeiten, auch immer unter dem komparativen Gesichtspunkt. Aber diese Fädelstruktur, die Köln aufweist, ist natürlich was wahnsinnig Faszinierendes für viele Besucherinnen und Besucher der Stadt. Und das wird natürlich auch sehr, sehr gern frequentiert.
Ja. Wie steht es auf der anderen Seite um tatsächlich die auch touristische Infrastruktur, wenn wir über zum Beispiel vor allem Hotels reden in Köln? Auch da hatte ich irgendwie gefunden, natürlich, wir hatten die schwierige Corona-Phase angesprochen, zeitweise, kann es sein, irgendwie einige Prozent auch, die verloren gegangen sind an Betrieben, die aufgegeben haben vielleicht. Wie sieht es da aktuell aus und was sind vielleicht auch Bereiche für bestimmte Zielgruppen, die Sie sich vielleicht noch wünschen würden?
Also aktuell haben wir etwas mehr Betten im Angebot als noch vor der Krise 2019. Okay. Es ist richtig, was Sie beschrieben haben. Während der Krise haben viele Häuser geschlossen gehabt. Das ein oder andere hat er nicht mehr geöffnet. Aber Köln ist als so potenzialträchtig eingeschätzt, dass diese ausgefallenen Angebotsbestandteile überkompensiert wurden. Was wir in der jüngeren Vergangenheit beobachtet haben, das waren viele Eröffnungen im Bereich junger, frischer, designorientierter Hotelprodukte. Beispielsweise, ich nenne jetzt einfach mal Moxie, Konzepthotels, Ruby, 25 Hours. Das sind so diese designorientierten Hotelprodukte, die sich A, tatsächlich an ein postmaterielles und expeditives Publikum erwenden und die B, auch alle einen gewissen Aspekt der Nachhaltigkeit mit abdecken. Sei es die Möglichkeit, Spende auszulösen, wenn man auf den täglichen Handtuchwechsel verzichtet. Oder aber auch ganz profan beim Frühstück eben nicht mit kleinsten Butter- und Marmeladenverpackungen zu arbeiten, sondern halt das einfach ein bisschen geschickter aufzustellen. Und was wir auch beobachtet haben, das waren eigentlich die Häuser, die am schnellsten in den Zwischenlockdown-Phasen wieder auf ansehnliche Auslastung kamen. Okay. Ja. Also ich denke, in diesem Segment des Angebots wird es weiter Entwicklung geben. Und das andere Segment, das Sie vielleicht jetzt auch vor Augen haben, weil es eine der wie soll man sagen, spektakulärsten Baustellen ist, die momentan im Stadtbild von Köln sind. Ich denke, dass wir auch durchaus noch mehr Abrundung des Hotelmarktes nach oben verkraften könnten.
Also im Fünf-Sterne-Bereich. Domhotel will, glaube ich, so Ende nächsten Jahres irgendwann öffnen.
Richtig.
Aber es könnte noch mehr kommen.
Ja, Domhotel soll eben eröffnet werden in absehbarer Zeit. Vielleicht gibt es noch das ein oder andere Projekt, das sich in einer ähnlichen Größenordnung ansiedelt. Denn tatsächlich ist es so, dass der Wettbewerb auch ein Stück weit das Geschäft belebt. Mhm. Und je schöner das Marktsegment ausgestaltet ist, desto mehr Kunden werden natürlich auch für Destinationen aufmerksam. Mhm. Und wir haben ja jetzt schon das Phänomen, dass zu bestimmten Spitzenzeiten vor der Krise eben bestimmte Spillover-Effekte zu beobachten waren. Das heißt, dass dann eben Übernachtungen in andere Städte gebucht wurden und nicht mehr in Köln. Und ich glaube, das können wir ganz gut nach Köln noch bringen.
Ja. Welche Bedeutung haben, wenn wir über die Abrundung des Angebots sprechen, dann auch tatsächlich Ferienwohnungen, auch private Vermittlungen? Airbnb ist ja in einigen touristischen Städten ein sehr großes Diskussionsbedarf. Hier in Köln gab es auch schon die ersten Taskforce, die, glaube ich, mal geguckt haben, wer da eigentlich vermietet. Welche Rolle spielt das für den Tourismus?
Da würde ich jetzt gerne in der Antwort differenzieren zwischen meiner persönlichen Einschätzung und einer professionellen Einschätzung. Also ich persönlich bin der Meinung, dass Wohnraum nicht zweckentfremdet werden sollte. Also ich bin kein Freund von der Umwidmung von Wohnraum in Airbnbs in einer Stadt, wo Wohnraumknappheit herrscht. Ja. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Auf einer professionellen Warte ist es schon so, dass es natürlich ein profitables und auch nicht zu unterschätzendes Segment darstellt in vielen deutschen Städten, europaweit, weltweit sowieso, aber nicht wirklich so relevant ist in Köln. Also in Köln ist die Relevanz von Airbnb nicht so hoch wie in beispielsweise Berlin oder München. Das hängt mit strukturellen Details zusammen, mit Arten der touristischen Nachfrage, da müssen wir gar nicht weiter ins Detail gehen. Ich würde sagen, dass das ein Phänomen ist, das man für Köln im Griff hat und wo man eigentlich nur darauf achten sollte, nur in Anführungsstrichen darauf achten sollte, dass es nicht wächst und nicht größer wird. Mhm. Grundsätzlich, die touristischen Probleme der jüngeren Vergangenheit sind nicht immer ganz zu trennen oder getrennt zu sehen von diesen, ich nenne immer Airbnb stellvertretend, es gibt ja viele andere Anbieter, ja, aber von diesem Phänomen der Umnutzung von Wohnraum in Ferienwohnungen. In Barcelona sind die Menschen ja erst auf die Barrikaden gegangen, als in der Altstadt der Wohnraum immer knapper wurde, immer mehr Ferienwohnungen aufgemacht wurden und sich auch die Infrastruktur des täglichen Bedarfs immer stärker auf diese Ferienwohnungen ausgerichtet hat. Ja. Kleines Beispiel, ich war schon öfter mal bei einem Freund in Barcelona, habe den Besuch, der wohnt ein bisschen außerhalb. Da war in den ersten Jahren immer noch Lebensmittelgeschäfte im Barrio Gothic, ja, wo sie sich mit Gütern des täglichen Bedarfs versorgen konnten. So ein bisschen wie hier der Kiosk an der Ecke oder in Berlin der Späti. Ja. Ja, die sind mittlerweile weg. Was ist da jetzt drin? Ein Fachgeschäft für Badeenten. Ja, das ist natürlich katastrophal. Ja. Und dann kann man auch verstehen, dass die Bevölkerung auf die Barrikaden geht, nämlich dann, wenn die Probleme des Tourismus vergesellschaftet werden, wenn die alle treffen, aber die Profite aus dem Tourismus eigentlich privatisiert sind, bei einigen wenigen auflaufen. Und das ist genau der Punkt, sind wir in Köln natürlich auf einem komplett anderen Level, aber das ist auch genau der Punkt an Paradigmenwechsel, den wir jetzt vollzogen haben in der Tourismusentwicklung. Es geht nicht mehr um schneller, höher, weiter im Sinne eines Tourismusmarketings, sondern es geht tatsächlich darum, eine Moderation durchzuführen zwischen den Interessen und Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner und der Gäste, die wir als temporäre Bewohner vielleicht bezeichnen könnten. Ja. Und natürlich bleiben die wirtschaftlichen Aspekte und idealerweise verteilen die sich eben auf eine große Zahl von Profiteurinnen und Profiteuren und es müssen auch positive Aspekte auf die Infrastruktur ausgehen. Das heißt, ein Museum Ludwig kann dann natürlich herausragende Ausstellungen nach Köln bringen, wenn die nicht nur Kölnerinnen und Kölner besuchen, sondern eben auch die Gäste mit frequentieren, weil dann einfach die Zahlen höher sind oder aber die Eintrittspreise erhöht sein könnten. Ja? Also Teile des Angebots, die Bürgerinnen und Bürger nutzen und schätzen, die werden eben auch mitfinanziert durch die Einnahmen aus dem Tourismus. Und nur so, wenn dieses Gleichgewicht besteht, kann es funktionieren. Mhm. In allen Städten, wo wir von Overtourism sprechen, ist das aber irgendwann mal gekippt. Okay. Amsterdam, Venedig ganz extrem mit den Kreuzfahrtbesuchern. Ja? Im Prinzip, die Schiffe, die verursachen Schäden beim Einfahren in den Hafen, ja, in den Gebäuden, irreparabel vermutlich. Dann fluten die Gäste die Stadt, ja, die Straßen. Mhm. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dann noch sinnvoll Geld auszugeben, weil die haben ja alle inclusive auf dem Schiff. Mhm. Also bestenfalls kaufen die schnell ein paar Postkarten und ein Souvenir, aber die ganzen negativen Aspekte bleiben bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das hat im Fall von Venedig ja dazu geführt, dass sie heute keine Venezianer mehr haben im Prinzip. Mhm. Ja, im Stadtzentrum wohnt ja niemand mehr. Das ist ja zu einer bloßen Kulisse verkommen. Und das müssen wir tatsächlich verhindern. Mhm. Für Deutschland.
Ja.
In Köln ist die Dramatik nicht so groß. Aber es geht einfach schon darum, authentische, funktionierende Stadt zu erhalten, die auch Besucher und Besucherinnen wahrnehmen können. Aber es geht nicht um die Schaffung eines Freilichtmuseums,
eine Kulisse. Ja. Wir haben jetzt viel über die Attraktivität Kölns gesprochen für Touristen von nah und fern. Wie steht es denn um die Attraktivität der Tourismusbranche als Arbeitgeber? Also da kriegt man ja vor allem in der Gastronomie gerade mit, dass losgelöst sozusagen von den Touristen vielleicht, aber es da schwerfällt, genug Leute zu finden, dass da Ruhetage auf einmal eingeführt werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es in der Hotelbranche aussieht, aber auch da, glaube ich, ist es nicht immer ganz einfach, die Stellen so zu füllen, wie man es möchte. Also was muss die Branche da vielleicht tun?
Ja, man hat da, glaube ich, lange Zeit auch versäumt, ein Stück weit Employer Branding zu betreiben. Mhm. Man hat lange Zeit auch versäumt, ein Stück weit die Arbeitsbedingungen bis hin zur Bezahlung auch so zu gestalten, dass man mit anderen Wirtschaftszweigen, mit anderen Branchen konkurrenzfähig oder wettbewerbsfähig ist. Ja. Die Beschäftigung im Tourismus ist, finde ich, und die Einschätzung teilen viele, eine sehr, sehr schöne. Man schafft eigentlich positive Erlebnisse für Dritte, für Gäste und nachhaltig positive Erinnerungen, die auch lange vorhalten. Also zunächst einmal eigentlich ein sehr schönes Betätigungsfeld, aber es ist auch klar, die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen müssen passen. Ich muss vom Einkommen leben können und es muss auch eine gewisse Imagearbeit geleistet werden. Und da sind halt vielleicht andere Branchen schon ein Stück weit voraus. Jetzt muss man hier nun mal vielleicht im Detail differenzieren. Die Hotellerie, die Gastronomie und Destinationsmanagementunternehmen, wie wir uns sind, haben da sicherlich auch nochmal andere Startvoraussetzungen. Aber wenn Sie jetzt mal hinschauen, einige Gastronomen haben jetzt reagiert mit einer Vier-Tage-Woche für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man hat hier und da die Gehälter angehoben. Ich denke schon, dass das Schritte in die richtige Richtung sind. Und am Ende des Tages wird es auch dafür wieder sorgen, in Kombination mit der Sinnhaftigkeit, die drin steckt, mit der eigentlich schönen Tätigkeit, mit der Interaktion mit Menschen, dass das auch wieder beliebte Arbeitsplätze werden. Aber wie gesagt, auch hier, der Fachkräftemangel ist ja nicht vom Himmel gefallen, den gab es ja im Prinzip in Ansätzen auch schon vor Corona. Er wurde eigentlich nur deutlich sichtbarer jetzt im Zuge von Corona, wo sich halt auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach umorientiert haben und vielleicht eher größeren Fokus auf Sicherheit gelegt haben oder aber auch vielleicht lukrativere Jobs vorgezogen haben.
Hermann, Sie haben davon geredet, dass Sie das eins der besten Büros mit den besten Ausblicken wahrscheinlich in Köln haben, direkt quasi gegenüber des Doms. Ein paar Etagen tiefer, auch der Shop quasi, auch Anlaufstelle für viele Touristen. Ich habe letztens, glaube ich, eine Kerze gekauft, die als Kölschglas getarnt war. Gibt es noch was es an Köln-Geschenken, an Köln-Accessoires geben müsste?
Also Sie waren das quasi mit der Kerze.
Ja.
Wir werden unseren Touristinformationen werden wir jetzt umbauen. Mhm. Momentan haben wir da noch ein bisschen so den Charme der späten 80er. Wir werden die Touristinformationen, unser Service Center, als ein Instrument in unserem Kommunikationsmix optimieren. Haben wir momentan einen Bauantrag laufen. Also das mal so als Zukunftsaussicht. Was ich halt immer schön finde, ist, wenn es Produkte gibt, die ein Stück weit für die Destination stehen, idealerweise dann vielleicht auch noch in der Region hergestellt sind. Und in die Richtung werden wir weiter denken. Es gibt ja Wirtschaftsbereiche oder ich sage mal Konsumbereiche, wenn man so will, die sind ja in Köln schon wirklich gut ausgeprägt. Also ich denke, das ganze Thema Kölsch, das steht natürlich ein Stück weit für Köln, aber auch Fair Fashion oder kulturelle Angebote. Jetzt kommen natürlich kulturelle Angebote relativ schlecht mitnehmen an die Zuhause gebliebenen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ihnen vielleicht ein T-Shirt, entweder Fair Trade oder Fair Fashion T-Shirt oder aber auch ein Souvenir vom glorreichen, ruhmreichen FC, dass das vielleicht ein schönes Produkt ist, das man auch in seinem Bekanntenkreis mal durchaus vorzeigen kann. Und wo ich echt ein großer Fan bin, also ich nehme ganz gern so Sachen mit, die man essen kann. Ja. Die setzen keinen Staub an, da macht man eigentlich immer Freude. Und bei uns gibt es ja auch die einzige Sprache, die man trinken kann. Vielleicht ist also 5 Liter Pittermännchen Kölsch das richtige Mitbringsel.
Hermann, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei Wirtschaft Köln Unplugged und für die Einblicke.
Herzlichen Dank.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Die Ost-West-Achse als Stadtentwicklungsturbo für Köln und für Gäste in unserer Stadt. Das ist ein Gedanke, den ich aus dem Gespräch mit Jürgen Amann mitgenommen habe. Wir hoffen, auch Sie konnten Impulse aus dem Austausch mitnehmen. Feedback und Kritik natürlich immer gerne an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Wir sind nächste Woche Mittwoch wieder mit einer Folge Wirtschaft Köln Unplugged für Sie da. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!